Liebe Leute, ich habe heute eine Nachricht bekommen und zwar heute Morgen von Dirk. Ich war gestern bei der Youth League und habe mir das Spiel der U19 gegen Villarreal angesehen und damit herzlich willkommen hier in der schwarz-gelben Runde. Und dann lief mir Dirk in die Arme. Dirk ist Hörer dieser Sendung. Liebe Grüße an Dirk. Und dann haben wir noch kurz geplaudert. Er ist extra aus Leipzig gekommen zum Spiel. Hat sich dann das Youth League Spiel angesehen, das ja okay war, auch 3-2 ausgegangen ist, allerdings für die Spanier, und hat dann gesagt, naja, wir fahren natürlich dann nach dem Spiel der Champions League wieder zurück und am Samstag kommen wir auch wieder für das Spiel gegen Paderborn. Und dann habe ich noch gesagt, ich war ja letztens in Leipzig und da hatte er mir dann geschrieben und habe ich gesagt, boah, 5 Stunden, das zog sich, ja, das zog sich. Und weißt du, Patrick, was der mir heute Morgen geschrieben hat? Er stand 8 Stunden auf der A44. Und dann dachte ich mir, die A44, die geht aber nicht von Dortmund komplett bis Leipzig. Da ist noch ein bisschen Strecke dazwischen, ja? Also erstmal musst du durch Dortmund, okay, das wird dann um die Uhrzeit nicht mehr das Problem gewesen sein. Und dann fährst du noch ganz viel A38 und ich glaube, dann fährst du noch ein bisschen A9 und dann bist du irgendwann in Leipzig. Der stand 8 Stunden auf einer Vollsperrung auf der A44. Es ist unglaublich. Welche Strecke hast du zum Stadion zurückzulegen?
Ich komme ja aus der Nähe von Düsseldorf. Hallo zusammen. Bin leidgeplagter der A46 und der A1 und dann hinten raus immer noch mal gerne A45 und A40. Wobei ich tatsächlich inzwischen so antizyklisch fahre, wie es nur geht. Also Champions League Spiel, Anpfiff 21 Uhr, bin ich meistens schon so um 3 oder 4 unterwegs, einfach um zu vermeiden, irgendwo sowohl auf der Strecke dahin als auch vor allem am Stadion selbst, was wirklich an Spieltagen, gerade Abendspieltagen, der absolute Graus ist, im Stau zu stehen. Da sitze ich lieber noch ein bisschen länger mit den Kollegen im Presseraum zusammen oder gehe vorher nochmal nach Dortmund in die Stadt. Gestern habe ich ein paar Schallplatten gekauft. Also sowas mache ich dann lieber, als die Zeit im Stau zu verschwenden, wie es der arme Dirk jetzt offensichtlich musste heute Nacht. Mein Mitleid geht zu ihm heraus. Ich hoffe, er hat die Chance genutzt und Kicker-Podcast gehört oder so.
Ja,
oder
sehr
deinen
gut,
natürlich.
Na, meiner kommt ja erst noch raus. Den kann er dann am Samstag hören, wenn er dann
die
in der Nacht
noch
auf
mal
Sonntag wieder zurückfährt. Ja, ja, also wir sehen es auch schon für alle, die bei YouTube reingeschaltet haben. Patrick Kleinmann ist für den Kicker unterwegs und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Das hat ja ein bisschen gedauert, bis wir mal die Gelegenheit hatten. Wir gehen jetzt steil auf Episode 50 zu. Und falls ihr sagt, cooles Format, wie kann ich das supporten? Gar kein Problem. Ihr könnt einfach reinschauen bei YouTube. Ihr könnt liken, kommentieren, teilen, anderen davon erzählen. Ihr könnt bei YouTube hypen und so weiter. Oder ihr könnt auch schwarzgelberunde.de vorbeischauen. Da gibt's sogar einen Shop. Ihr könnt finanziell supporten. Alles gar kein Problem. Und je mehr Leuten ihr davon erzählt, desto besser ist das. Und wenn ihr im Stadion seid, macht ein Foto bei Instagram, markiert die schwarz-gelbe Runde. Da sind wir auch unterwegs. Und wir haben so viele Themen heute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir sprechen natürlich über das Spiel gestern gegen Villarreal, das C war über weite Strecken. Wie ich finde, erste Halbzeit war relativ öde und irgendwie hatte ich es im Vorfeld schon geahnt. Es wurde dann hinten raus nochmal ein durchaus interessantes Fußballspiel. Wir sprechen über Konstantinos Karezas, über die Sorgen, die man natürlich ein bisschen um ihn haben muss, weil es ist keine Knieverletzung, Gott sei Dank. Das wissen wir. Das wäre natürlich auch mies gewesen, aber vor allem muss man sich dann halt Sorgen machen, wenn es irgendwas mit dem Kreislauf ist, das ist nie so eine gute Geschichte. Dann haben wir ganz viele Geschichten innerhalb des Spiels. Wir haben einen Fabio Silva, der wieder reingekommen ist und sehr viel Energie gebracht hat. Wir haben die Geschichte mit Filippo Mane, der gegen Hoffenheim verletzt ausgewechselt werden musste. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Ich habe eine interessante Aussage von Mats Hummels gehört im Nachlauf bei den Kollegen von Prime. Wir haben ganz, ganz viele Themen, alles sehr interessant und spannend und boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo starten wir? Wo startest du mit deinem Rückblick auf dieses Spiel gestern Abend?
Ja, also ich habe ja gestern Abend auch schon eine Aussage gemacht für unsere Medien und ich finde, man kann dieses Spiel gestern Abend eigentlich, zumindest konnte man das gestern Abend nicht erzählen, ohne über die Szene mit Konstantinos Karezas zu sprechen in allererster Linie, weil das schon über dieses ganze Spiel ja so einen kleinen Schatten geworfen hat, kann man, glaube ich, vorsichtig sagen. Ich meine, das werden ja wahrscheinlich alle mitbekommen haben, dass er sich da Mitte der ersten Halbzeit hingesetzt hat, ohne Gegnereinwirkung ausgewechselt werden musste, dann offensichtlich auch Probleme mit der Atmung hatte, wenn man sich die Fernsehbilder anschaut. Also was da genau ist, wenn wir jetzt Mittwochmittag, wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir bisher gehört haben gestern Abend noch, waren Kreislaufprobleme, wobei Kreislaufprobleme ja auch nur ein Symptom sein können für was anderes. Also da sind wir jetzt immer auf einer sehr vorsichtigen Linie, glaube ich, zwischen dem, was wir gesehen haben und ganz, ganz schlimmer Spekulation, die man in medizinischen Fällen wirklich vermeiden sollte. Was man sagen kann, ist, das sah jetzt im ersten Blick gestern nicht gut aus und auch, dass alle, die es gesehen haben im Stadion, auch die Verantwortlichen von Borussia Dortmund, ja, zumindest mal sehr besorgt waren. Und wenn man sich die Gesichter angeschaut hat, auch im ersten Moment zumindest schon ein bisschen geschockt, glaube ich.
Ja, Sorge trifft es vielleicht auch ganz gut, ja, weil Schock, also der Schock der Leute oder ich sag mal die Reaktion der Leute war, ah, nee, nicht wie bei Konstantelias. Bitte nicht, ja, das möchten wir nicht, dass der jetzt auch ausfällt, das kann ja wohl nicht wahr sein, die Saison geht dahin und wir haben erst 3 oder 4 Spiele gespielt, das gibt's doch überhaupt nicht. So war die Reaktion im Block und ich nehme mal an, auf der Pressetribüne war es ähnlich, ja, dass man gesagt hat, oh, das ist aber jetzt hier wieder eine Situation um Gottes Willen. Ich finde, und das ist das Allerwichtigste, dass man mit dem Jungen behutsam umgeht. Also egal, was da jetzt ist. Und ein Kollege aus Belgien hat gemeldet, angeblich wäre er dehydriert gewesen. Er hat ja auch aus Belastungsgründen das Abschlusstraining nicht mitgemacht. Das ist ja auch ganz interessant. Als wir gestern ins Stadion gegangen sind, hat es angefangen zu regnen. Es war eine komische, drückende Luft. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Und deswegen, ja, also für mich finde ich das Wichtigste, behutsam mit dem Jungen umgehen, vorsichtig sein. Aber Patrick, ich bin mir ganz sicher, genauso wird Borussia Dortmund das auch handhaben.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja natürlich den Vorteil gegenüber den anderen Stadiongängern, dass wir auch Monitore über uns oben haben, Laptops laufen haben, Handys laufen haben, wo das Spiel bei Prime gezeigt wird, wir Wiederholungen sehen, Nahaufnahmen. Und da war mein erster Gedanke gar nicht so sehr, oh, hat Dortmund jetzt ein Problem auf den Offensivpositionen oder was man sagt, sportlich aus, dass der zweite griechische Neuzugang, der mit hohen Erwartungen startet, ist jetzt vielleicht erstmal ausfällt, sondern da ging es mir wirklich erstmal darum zu wissen, oh, was hat der Junge eigentlich? Weil, ne, wir kennen das alle, so klassische Fußballverletzungen, der Griff an Oberschenkel, ans Fußgelenk oder wohin auch immer, da ist man relativ schnell bei einer Ferndiagnose und kann sagen, oh, muskulär oder umgeknickt, nicht, dass irgendwas mit den Bändern ist. Ganz, ganz klassische Geschichten, auch wie bei Konstantelias, wo man sofort gesagt hat, wenn man sich die Szene angeschaut hat, das im Knie sah nicht so gut aus, was sich ja dann am Ende leider bestätigt hat. Weil da war mein erster Instinkt nicht zu sagen, oh, was hat das jetzt für sportliche Auswirkungen, sondern erstmal, ich hoffe, das ist jetzt nichts Ernstes bei dem Jungen. Ich meine, wir haben alle die Geschichten mit Musiala zuletzt mitbekommen, ganz anderes Krankheitsbild mit Sicherheit, also ohne das jetzt zu wissen, was bei Carrezas dabei rauskommt, aber da gehe ich erstmal von aus. Und da geht es in erster Linie erstmal um einen Menschen und dann erst um einen Fußballer, würde ich sagen. Und ja, deswegen, Dehydrierung wäre natürlich, falls das dann stimmt, und ich glaube, die belgischen Journalisten sitzen relativ nah, vielleicht im Umfeld von Carrezas an Menschen dran, die das genauer wissen, wäre natürlich, ja, eine erleichternde Diagnose, weil das nichts Chronisches ist, nichts Langfristiges, sehr wahrscheinlich. Aber ja, Vorsicht ist bei sowas immer gut. Und ich glaube allerdings, weil du gesagt hast, dass das eventuell mit dem Fehlen am Vortag beim Abschlusstraining zusammenhängt, da sehe ich den Zusammenhang jetzt tatsächlich nicht. Mhm. Das hat Niko Kovac auch nochmal erklärt. Das war ja das quasi MD plus 2, heißt das im Fußballerdeutsch. Also das Training 2 Tage nach dem vergangenen Spiel, Hoffenheim in dem Fall. Und da ist es relativ üblich, dass man je nach Blutwerten, Belastung der Vortage Spieler auch mal rausnimmt und die halt nur im Kraftraum arbeiten lässt oder individuell ein bisschen arbeiten lässt. Also da soll es keine Erkrankung oder sowas gegeben haben. Das hat Lars Ricken gestern auch nochmal bestätigt. Falls es da in die Richtung schon Spekulationen gab, schlussendlich wissen wir es alle nicht. Wir waren nicht im Krankenhaus dabei. Wir haben nicht mit dem Spieler gesprochen. Wir haben nicht mit behandelnden Ärzten gesprochen. Deswegen, ja, warten wir einfach mal auf eine hoffentlich bald kommende Diagnose, hoffentlich auch eine Entwarnung auf ganzer Front. Und dann geht's weiter mit einem spannenden Fußballer.
Ja, ich habe ja den Vorteil, weil ich mein Handy hier in der Hand haben kann. Ja, du benutzt das, um mit mir hier zu sprechen. Das sollte etwas reinkommen, ich dann auch immer noch mal zwischendurch gucken kann. Ich kann auch hier bei Twitter immer mal schauen. Aber wir drücken natürlich Carrezas die Daumen, dass das nichts Schwerwiegendes ist. Also Knieverletzung, Sprunggelenk, alles Mögliche können wir ja an der Stelle schon mal komplett ausschließen. Das ist ja schon mal das eine. Oder das andere ist nochmal, das ist ein junger Kerl, der hat seine ganze Karriere noch vor sich, der hat noch sehr viel Leben vor sich. Und deswegen ist es das Wichtigste, dass er auf jeden Fall wieder zu Kräften kommt. Ich glaube, das ist vielleicht auch in dem Fall der richtige Ausdruck. Und ja, habe ich jetzt eben Konstantelias wieder falsch ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Da haben mir nämlich Leute geschrieben, dass man das so nicht macht, wie ich das gemacht hätte. Ja, gut. Es ist halt, wie es ist. Jetzt höre ich mich übrigens selber über dich. Hey, ja, mal gucken, ob das gleich noch weiterhin so ist. Aber ich weiß nicht, warum das so ist.
Ich habe nächstes Mal am Setup geändert.
Ja, kurios. Na gut, okay. Ich versuche damit zurechtzukommen und dieses kleine Hindernis irgendwie zu überwinden und stelle dir eine Frage zum Offensivspiel von Borussia Dortmund. Es war ja so, als Karezas in der Anfangsphase noch auf dem Platz stand, da hat das Offensivspiel nicht so gut funktioniert. Mir persönlich hat es überhaupt nicht gefallen. Gyasi war zwar tatsächlich engagiert, aber alles drumherum hat mir irgendwie nicht so gepasst. Fermann sprechen wir gleich noch drüber und Metscher. Aber die Offensivreihe, lag das mehr an Villarreal und der taktischen Ausrichtung der Spanier oder lag das dann doch an Borussia Dortmund und teilweise der Vorsicht, dass nicht alle Zweikämpfe gewonnen wurden? Wie hast du das gesehen?
Ja, das ist ja ein altes Thema, ne? Also das ist ja keins, was wir jetzt aus dem Villarreal-Spiel zum ersten Mal haben, sondern das ist ja eins, was vor allem bei den Fans, aber auch bei Borussia Dortmund selbst schon seit Jahren ein großes Thema ist. Ich habe es gestern ähnlich gesehen wie du. Ich fand, es gab immer wieder gute Ansätze, immer wieder, wie gesagt, Fermann besprechen wir gleich, aber den fand ich zum Beispiel da hinten als Spielmacher mit sehr, sehr vielen guten Ansätzen und Pässen. Aber so dieses Gesamtspiel hat nicht so flüssig funktioniert, wie sich das, glaube ich, alle vorstellen. Das war auch in Hoffenheim schon so, das war eigentlich bisher in fast jedem Spiel, zumindest über Teile der Partien so, und das war auch gestern wieder über große Teile des Spiels, mal ausgenommen vielleicht so die letzten 5 bis 10 Minuten vor der Pause, die Zeit kurz nach der Pause bis zum Tor und dann auch die Schlussphase noch. Woran das dann lag, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, wenn wir über Fabio Silva sprechen, denke ich. Aber ja, also man muss sich jetzt vielleicht aber nochmal anschauen, wie diese Aufstellung eigentlich geplant war und wie sie gestern gespielt haben. Im Sommer ist ja sehr, sehr viel Wert darauf gelegt worden, die Mannschaft spielerisch zu verstärken. Einer der Kernpunkte, warum das Offensivspiel letztes Jahr nicht so gut funktioniert hat, wie es funktionieren könne, ist ja identifiziert worden als so eine Unsauberkeit. Und ich finde, jeder, der Spiele von Borussia Dortmund vergangene Saison gesehen hat, weiß genau, was damit gemeint ist. Schlechte erste Kontakte, unsaubere Pässe. Und das hängt ja dann immer auch sehr an Spielern. So ehrlich muss man sein, und weniger am Trainer. Auch wenn das vielleicht nicht alle so sehen. Aber der kann nichts dafür, wenn Maximilian Bayer, um jetzt mal ein Beispiel von vielen zu nennen, der Ball bei der Annahme 2 Meter wegspringt. Und gerade mit Konstantelias und Karezas haben sie ja jetzt 2 Spieler geholt. Baneri dann noch als Nachschub, die technisch extrem gut sind. Wirklich richtig, richtig gut. Denen das eben nicht so häufig passiert. Und wenn jetzt einer von denen schon mal für ein halbes Jahr ausfällt, ist das natürlich ein ganz schöner Schlag für die Idee, die in der Sommerpause oder vorher schon noch kreiert worden ist. Dann hat er gestern Marcel Sabitzer gespielt. Ich finde, der hat es ganz ordentlich gemacht. Aber der ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp. Das ist jetzt kein Dribbler, kein Kombinationsspieler, auch kein Edeltechniker. Der kommt über andere Elemente, ist in der Defensivabsicherung besser. Hat wirklich Stärken, auch aus der Distanz. Aber wenn man den dem Konstantelia stellt, ist das halt, der eine ist ein Zauberer und der andere ist... Naja, Marcel Sabitzer halt, ne? Also eher ein Arbeiter. Ohne jetzt ihm zu nahe treten zu wollen, ne? Der hat seine, ich weiß, es wird stark kritisiert, und auch gestern wieder, als die Aufstellung rauskam, war ja der erste Instinkt bei vielen zu sagen, oh nein, wieso den? Aber das ist jetzt kein schlechter Fußballer. Aber es ist halt auch kein Konstantelias. Und ich finde, da sieht man schon einfach an einzelnen Positionen, dass so Kombinationsspiel nach vorne, ein sauberer Fußball, an allen Spielern auf diesem Platz hängt. Und wenn nicht alle dasselbe technische Niveau haben, dann wird es halt auch schon mal schwierig, egal was der Trainer sagt. Und ich finde, das war gestern auch wieder ein Problem, dass irgendwie vielversprechende Ansätze dann vielleicht ja ein bisschen verstolpert worden sind. Dann auch mal der falsche Laufweg, was völlig normal ist im 5. Pflichtspiel der Saison. Man redet dann immer viel über die Automatismen, die noch nicht stimmen. Ich glaube, auch das ist in der Mannschaft, in der im Sommer viel, viel Frische reingekommen ist, völlig klar, dass das noch nicht funktioniert. Das muss vielleicht auch noch nicht funktionieren am ersten Champions-League-Spieltag nach dem 2. Bundesliga-Spieltag. Aber es könnte schon häufiger funktionieren, als es vielleicht in den letzten Spielen getan hat, ja.
Ja, weil auch das Spiel gegen Hoffenheim vor allem in der ersten Stunde natürlich nicht gut war. Also du hast ja auch schon gesagt, ne, das ist nicht ein Fall gewesen jetzt hier mit dem Spiel gegen Villarreal, sondern wir haben es in den anderen Spielen teilweise auch gesehen. Gegen den HSV war es bis zur Verletzung von Konstantelias auch in Ordnung. Da haben sie schwungvoller gespielt. Dann hatte man das Gefühl, ihnen wurde irgendwie durch die Auswechslung und Verletzung von ihm der Stecker ein bisschen gezogen. da kann man auch sagen, gut, Schockmoment und dann ist das passiert. Das Spiel gegen Hoffenheim war über weite Strecken nicht gut, Moral bewiesen, das ist super, okay. Und dann hast du hinterher noch die Situation mit dem Spiel jetzt gestern, wo es echt zäh war und ganz viele Leute haben mich tatsächlich im Vorfeld gefragt, was ich denke, wie das Spiel laufen wird und sowas. Mein Tipp war ein 2-0, weil ich das Gefühl hatte, sie werden schon irgendwie gewinnen, aber es wird nicht so sonderlich viel passieren im Spiel. Und eigentlich war das ja auch so, oder habe ich das ganz anders wahrgenommen als du?
Nö, das war schon so. Ich glaube, wir haben, wir notieren ja auch immer Chancen, ne? Wir haben so einen Strichzettel, wo wir dann tatsächlich ganz klassisch notieren. Und ich glaube, die ersten beiden Chancen, die wir im Spiel überhaupt notiert haben, waren in den letzten 5 Minuten der ersten Hälfte. Also wirklich nach sehr, sehr viel, ich würde nicht sagen null Durchlauf, aber zumindest wenig Strafraumaktionen. Ne? Das kann man, glaube ich, sagen. Ich tue mich da immer schwer, aus so frühen Spielen was Generelles abzuleiten. Klar kann man die vergangene Saison damit einrechnen, aber ich glaube, die Zusammenstellung der Mannschaft ist jetzt so grundlegend geändert worden im Sommer, dass ich jetzt noch nicht sagen will, das Offensivspiel funktioniert nicht. Ich finde, da ist ein gehöriges Maß an Adaption bei gerade, dass sie anders spielen wollen, auch wenn die Grundordnung dieselbe ist. Wie sie es in der ersten Halbzeit gegen HSV gezeigt haben, als ja dann wirklich quasi die Mannschaft, die Offensivmannschaft zumindest auf dem Platz stand, wie sie sich das vorstellen. Das hat schon mal angedeutet, wie es funktionieren kann. Auch wenn der HSV da deutlich begünstigt hat, weil die einfach wahnsinnig viel Raum gelassen haben. Aber das war schon mal, ne, auch so ein Funken, wo man gedacht hat, ach, guck mal, so sieht das aus. Das ist nicht schlecht. Ich meine, die Euphorie in der Pause gegen den HSV, die war ja direkt auch da. Dann lief plötzlich der Sitaki auf der Tribüne und dann kommt halt eben die Verletzung von Konstantin so als der Tiefschlag direkt dahinter. Also, ich glaube, so ein paar Wochen müssen wir noch abwarten, um da ein erstes richtiges Urteil finden zu können. Ich meine, guck dir an, fängt ja schon ganz hinten an, so ein Spieler wie Joan Gadou, ich finde, der tut sich gerade sehr schwer im Aufbauspiel, wenn er Druck bekommt. Also gegen Hoffenheim hat man das sehr, sehr stark gesehen, auch gestern hat man es in Ansätzen gesehen. Der muss erstmal auch mit der neuen Liga klarkommen. Ich meine, alle Neuzugänge kommen aus kleineren Ligen, aus Belgien, aus Österreich, aus Griechenland, aus den Niederlanden. Die werden alle ein paar Wochen brauchen, um sich auf die Bundesliga und teilweise dann auch zum ersten Mal auf die Champions League einzustellen. Und dann kann man irgendwann sagen, ja, es klappt immer noch nicht. Jetzt gerade ist mir das noch ein bisschen zu früh.
Ja, es wäre auch unfair den Spielern gegenüber, wenn die erst ein paar Spiele gemacht haben. Wie du gesagt hast, sie kommen aus kleineren Ligen und das ist ein Unterschied an Qualität.
Ja, ein Tempo. Tempo ist das Entscheidende. Das ist wirklich das, woran die meisten scheitern im Zweifelsfall. Tempo in der Entscheidungsfindung, körperliches Tempo einfach, was so Dynamik angeht, was Geschwindigkeit angeht, aber halt eben auch im Kopf vor allem. Ne? Dieses Thema zu haben, dass man andauernd wissen muss, was um einen herum passiert, dass man quasi die Lösung schon haben muss, bevor das Problem auftaucht. Das unterschätzt man, glaube ich, wenn man von außen drauf schaut, deutlich. Und da brauchen selbst gute Spieler, die das können, aber trotzdem auch eine Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und ich glaube, das ist bei einigen zumindest jetzt der Fall.
Jetzt haben wir ja eben schon angedeutet, wir wollen noch über andere Spieler sprechen in Bezug auf dieses Spiel, die uns gut gefallen haben. Ich habe dir dann ja auch geschrieben, worüber ich sprechen möchte, nachdem du mich gefragt hast, was sind denn überhaupt die Themen heute in unserer Unterhaltung? Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte auf jeden Fall über Fabio Silva sprechen. Und dann hast du gesagt, über Fermann müssen wir auch reden, weil für mich ein Matcher ein Thema ist aktuell. Fangen wir mal beim Matcher an. Der ist nicht in Form, muss man einfach so festhalten.
Der ist nicht fit. Das muss man einfach mal festhalten. Muss dazu erklären, der kam vergangene Saison, Ende vergangener Bundesliga-Saison aus einer Verletzung. Der war ja relativ lange raus. Hat dann die letzten 1,5 Spiele erst wieder gespielt. Natürlich mit dem großen Ziel WM. Hat es ja dann auch geschafft mitzufahren. Hat dann da 2 Superspiele gemacht und 2, naja, nicht so Superspiele wie die ganze Mannschaft, die Deutsche. Das zehrt natürlich an dem Körper. Ne? Danach relativ kurze Vorbereitung gehabt. Ich glaube, der kann einfach noch gar nicht fit sein. Und das ist ein Spieler, der muss fit sein, um seine Stärken auszuspielen. Weil der halt über seine Dynamik kommt vor allem. Ne? Der hat so einen krassen Antritt. Aber dafür muss man halt auch über 90 Minuten marschieren können, um das halt die ganze Zeit durchzuziehen. Und das ist der offensichtlich noch nicht. Und ich meine, das kennt man ja auch von uns Amateursportlern, egal in welchem Bereich, wenn die Kondition nachlässt, dann leidet immer sofort auch als erstes die Konzentration. Und ich finde, das sieht man bei ihm ganz besonders, weil der hat gestern teilweise Fehlpässe drin gehabt, gerade so in der ersten halben Stunde. Da denke ich, das passiert normalerweise eigentlich nicht. Also ich glaube, der Netscher, den wir aktuell sehen, ist nicht der, der sein kann und sein wird. Was er kann, das wissen wir, glaube ich, inzwischen, auch wenn er es noch nie konstant über eine längere Zeit gezeigt hat. Aber die Ansätze, da gibt es schon Gründe für, warum in der Premier League Vereine schon deutlich überlegt haben, mal bis zu 100 Millionen für den hinzulegen, auch wenn jetzt kein richtiges Angebot dafür kam. Aber also der ist schon sehr gut, aber aktuell halt einfach wirklich noch nicht fit. Und das kommt dann, jetzt sind wieder so Fußballer-Weisheiten, das kommt nur über Matchpraxis. Ne? Im Training kann man sich eine Basis erarbeiten, aber richtige Fitness kommt über Matchpraxis. Das heißt, der wird jetzt von Niko Kovac, der da ja eigentlich ein ganz gutes Händchen führt, die nächsten Wochen mit 60 Minuten Einsätzen weiter aufgebaut, immer ein bisschen länger wahrscheinlich. Und irgendwann wird er auch wieder sowohl körperlich als auch dann von seiner Gesamtleistung wieder da sein, wo er eigentlich steht.
Also du gehst davon aus, dass der am Samstag gegen Paderborn in der Startelf steht?
Ich gehe von gar nichts aus im Fußball, grundsätzlich nicht.
Zu diplomatisch, mein Lieber.
Nein, aber damit fahre ich immer sehr gut. Ich habe tatsächlich eben unsere voraussichtliche Aufstellung gemacht, da habe ich ihn tatsächlich mal rausgenommen jetzt, weil ich das Gefühl habe, dass Kovac auch mal Fährmann und Bellingham nebeneinander testen will, nachdem das ja gegen Villarreal eine halbe Stunde auch extrem gut funktioniert hat, in meiner Wahrnehmung. Oder wie lange, ich war Bellingham, Viertelstunde, eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht genau, wie lange er dann drauf war.
Ich schaue einfach nochmal bei kicker.de.
Ja, das ist immer eine sehr gute Quelle. Ich überlege gerade, ob er zusammen mit Silva kam, ich habe es gerade nicht im Kopf, dann wäre es eine Viertelstunde gewesen.
Ja, sprich ruhig weiter, während ich gucke.
Genau, also auf jeden Fall die Zeit, die er auf dem Platz stand, sagen wir es mal so, hat mir das eigentlich ganz gut gefallen mit Fährmann. Bellingham war ja dann auch derjenige, der das 2:1 mit einem sehr, sehr guten Pass einleitet. Also könnte ich mir vorstellen, dass er sie gegen Paderborn auch mal beide spielen lässt. Wobei natürlich auch einige spricht für die Konstellation mit Metscher und Fährmann, die jetzt natürlich gestern in der Konsequenz nicht so gut funktioniert hat. Aber ich finde, es gab so 3-4 Szenen, wo man gesehen hat, wie das funktionieren kann. Und zwar immer dann Fährmann, also, das sind ja schon unterschiedliche Spielertypen, obwohl man das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht denkt. Aber schon Fährmann eher so der tief steht, der hat sich gestern oft auch mal Richtung Außenlinie fallen lassen, um da seine Ballbesitzräume zu haben und von da aus das Spiel so ein bisschen zu lenken. Und wenn Fährmann dann mit seinen Pässen, den Steckpässen zwischen die Linien durch, was er ja richtig gut gemacht hat gestern, dann mal einen Matcher findet, der quasi der Dynamik nach vorne gehen kann, dann mit dem Ball und ein bisschen Platz bekommt dadurch, das ist schon ein richtig gutes Element. Das kann, glaube ich, richtig gut funktionieren. Das hat gestern jetzt nur 2-3 Mal funktioniert. Aber wenn man das im Spiel dauerhaft schafft, dass der Fährmann den Matcher findet in der Zentrale und der dann vielleicht eine Überzahl schaffen kann vorne, ein bisschen mehr Raum hat nach vorne, dann ist das schon ein cooles Element. Und es ist ja inzwischen auch so, dass so Absicherung von der Doppel-6 ist ja auch komplett überschätzt im modernen Fußball. Die braucht man eigentlich gar nicht, vor allem nicht, wenn man eine Dreierkette dahinter hat, weil die sind beide auch so schnell, vor allem Netscher ist so schnell zurück mit seinen langen Beinen und seinen raumgreifenden Schritten, da kann der ruhig auch vorher noch am 16er stehen, am gegnerischen, der kommt schon zurück. Also das heißt, ich finde das eigentlich ganz spannend, also diese 3 Spieler mit Bellingham zusammen, die können, glaube ich, in jeder Konstellation funktionieren und wird dann auch sehr nach Gegner entschieden werden, glaube ich. Ne? Schau mal einfach mal jetzt gegen Paderborn, wie gesagt, könnte ich mir mal Fährmann und Bellingham vorstellen. Aber kann auch gut sein, dass das ein Netscher einfach weiter seine Spielpraxis bekommt, um den auf das Level zu kriegen wieder.
Es ist so, er kam eine Viertelstunde vor Schluss rein, 75. Minute, zusammen eben mit Fabio Silva, der dann für Metscher reinkam, Bellingham für Sabitzer, aber gut, das war jetzt nicht positionsgetreu, wie gewechselt wurde, aber trotzdem, wir wissen ja, was gemeint ist. In dieser Viertelstunde hat auf einmal ganz viel offensiv funktioniert.
Ja, das war jetzt dann weniger Bellingham, obwohl er, wie gesagt, den einen Pass auch spielt, der wirklich wichtig war, sondern natürlich, darauf willst du hinaus, Fabio Silva. Ganz witzig, ich habe eben noch einen Text über ihn geschrieben, dann habe ich nochmal zurückgeblickt. 11 Tage ist es her, da stand er gegen den HSV am Schluss, zum Schlusspfiff an der Seitenlinie im Nieselregen und hat sowas von bedroppelt geschaut, musste dann noch seine Runden laufen als nicht eingesetzter Auswechselspieler, während die anderen vor der Südtribüne gefeiert haben. Also da war ich nicht der Einzige auf der Tribüne, der gedacht hat, okay, den Jungen sehen wir vielleicht nicht mehr hier wieder, weil das Transferfenster ja zu dem Zeitpunkt noch auf war. Dass der jetzt aber in 11 Tagen so einen krassen Turnaround schafft und auch von der Körpersprache her plötzlich ganz anders wirkt. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen Profifußball, gerade bei Stürmern vielleicht. Ne? Der hat ja dann gegen Hamburg, diesen Oberligisten, im Pokal gespielt. hat es geschafft, trotz eines Treffers, ich fand ein grandios schlechtes Spiel zu machen eigentlich, wenn man ehrlich ist. Dann auch dieser Jubel, so hier bin ich beim 5:0 gegen den Oberligisten, erste Pokalrunde, hab ich gedacht, na, ja, ob das jetzt der richtige ist. Aber in Hoffenheim, Game Changer, kommt rein, macht fast gefühlt beim ersten Ballkontakt einen Ausgleich. Gestern kommt rein, sofort ein Abschluss, die Vorlage für Garcia, noch zwei starke Abschlüsse, wo man ihm eigentlich keinen Vorwurf machen kann, die der Gulaschi beide extrem gut rausholt. Das ist schon eine Waffe, so einen Spieler auf der Bank zu haben, so in den letzten beiden Spielen. Aber ich glaube, das könnte auch richtig gut werden, wenn die beide zusammen mal auflaufen. Einfach, weil die so unterschiedliche Stürmertypen sind, sich sehr, sehr gut verstehen und vor allem auch richtig gut ergänzen.
Ja, das ist ja der Punkt. Das sind ganz andere Spielertypen.
Ja.
Ja,
ja, das sieht man ja schon. Also Guirassy, wo der seine Qualitäten hat, das wissen wir alle. Ich meine, der ist auch nicht schlecht mit Brücken zum Tor und so. Aber das ist halt ein Strafraumstürmer. Ne? Der ist da, der ist physisch extrem stark. Wenn da eine Flanke reinkommt, dann fängst du als Verteidiger sofort an zu schwitzen, weil du genau weißt, den kannst du eigentlich gar nicht halten, wenn der zum Kopfball hochgeht. So, ne? Und der steht auch immer richtig, der weiß genau, wo er stehen muss. Der ist inzwischen über 30, der kennt seine Laufwege innen auswendig, der nutzt die Chancen, wenn er sie bekommt. Also so ein richtiger Vollblut-Mittelstürmer. Und Fabio Silva, das ist eher so einer, der... Ja, der läuft so gern drumherum, der taucht dann mal im Zehnerraum auf und weicht auch mal auf die Außen auf und versucht mitzuspielen da hinten und zu kombinieren. Wenn er alleine auf dem Feld steht, war das aber immer zu Lasten seiner Effizienz logischerweise, weil er halt dann woanders rumstand, aber nicht im Strafraum und deswegen auch viel seltener in Abschlusssituationen gekommen ist. Wenn die aber beide zusammenspielen, das ist natürlich toll, aber dann stehen sie sich nicht auf den Füßen, sondern der eine leitet für den anderen ein. Und andersrum, wenn der Guirassy vorne steht, der ja auch gern mal zwei Spieler auf sich zieht, hat ein Silva dahinter natürlich auch viel mehr Platz, um in den Strafraum zu ziehen, um aus der Distanz vielleicht mal abzuziehen und so weiter und so fort. Also gestern auch Hoffenheim, das waren zwei relativ eindrucksvolle Plädoyers dafür, mal eine Doppelspitze von Beginn an zu probieren, würde ich sagen.
Ja, zumal es dann ja auch so sein wird, dass Silva eher auf den Flügel ausweicht, also gar nicht so zentral unterwegs ist. Wobei, also diesen Guirassy-Pass in Sinsheim,
ja,
also auf Silva, hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Ja, das ist ein erstaunlich guter Fußballer. Das sieht man nicht so oft, weil er, wenn er dann in diesen Situationen mit dem Rücken zum Tor steht, ganz oft einfach wahnsinnig viele Gegenspieler auf sich draufhängen hat. Aber da gab es in der Vergangenheit auch schon mal so Szenen, wo der einfach Steckpässe plötzlich in den Strafraum spielt, wie ein Uwe Bein zu seinen besten Zeiten gefühlt.
Oh,
ja.
Uwe Bein.
Ein bisschen die Nostalgie hier noch raushören. Also der kann das schon stellenweise, der kann auch einleiten und der hat auch ein Auge für seinen Mitspieler, wenn er denn gut drauf ist. Es gibt ja auch den Guirassy, der verzweifelt ist und unbedingt sein Tor erzwingen muss. Aber wenn er, so wie jetzt, schon ein paar gemacht hat selber und das Gefühl hat, ach, läuft ja, dann ist das auch ein richtig guter Kombinationsspieler. Und das hat man gegen Hoffenheim gesehen. Du hast es selber gesagt. Das war natürlich sensationell, diese Ballannahme. Erster Kontakt und dann direkt geschickt. Aber auch gestern immer mal wieder, ne? Ablagen, Gegenspieler gebunden, Mitspieler gesucht. Also das kann gut funktionieren. Und gerade gegen eher tiefstehende Gegner, wie es ja in der Bundesliga häufiger passieren wird, ist das, glaube ich, ein ganz adäquates Mittel.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, weil sie sich so ergänzen, weil sie so unterschiedlich sind, kann das sehr erfolgreich sein. Ich weiß nicht, wie es im Medienzentrum ist, aber ich kann nur von den Stimmen auf der Tribüne sprechen. Und da ist es so, die Leute wollen Fabio Silva sehen.
Ja, ich sehe den auch gerne als Fußballer, weil er schlau ist, weil er technisch gut ist, weil er auch was Spektakuläres hat, so, ne? Ich fand der letzte Saison auch schon viel besser als andere, weil ganz viele Aktionen bei ihm waren so, ach, das hätte richtig gut werden können, da hat er richtig gute Idee gehabt. Dann ist der Mitspieler aber nicht drauf eingegangen oder die Chance wurde nicht genutzt, die er da eingeleitet hat. Das waren wirklich viele, viele Aktionen, wo ich dachte, ach, guck mal, dass er der Situation nicht schießt, sondern jetzt nochmal versucht, querzulegen zum Beispiel. Ganz viele so kleinere Aktionen, wo ich dachte, das ist eigentlich ein richtig guter Fußballer. Der hat ein Spielverständnis, der ist technisch gut, also kann das, was er im Kopf hat, auch umsetzen. Das ist ja manchmal ganz wichtig. Und ich meine, er hat ja nicht umsonst auch, ich glaube, 7 Tore vorgelegt letzte Saison. Hat halt selber nicht getroffen. Und man hat das Gefühl, da ist jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt. Auch wenn es dann gegen den Oberligisten war. Aber er hat ja auch schon vorher im Supercup getroffen. Er hat dann in Hoffenheim getroffen. Er hat jetzt schon, ich glaube, jetzt schon genauso viele Tore wie vergangene Saison, wenn man Pflichtspiele zusammenzählt oder eins weniger. Also da scheint bei dem inzwischen dieser Durchbruch, was Abschlussqualitäten angeht, geschafft worden zu sein. Und wenn er jetzt auch noch trifft und wieder gut drauf ist, das ist ja bei ihm auch, das ist, glaube ich, auch schon ein Spieler, der Selbstbewusstsein braucht, um spielen zu können, dann könnte das eine richtig gute Saison von ihm werden.
Ich glaube, er ist auch der Typ, der Freude braucht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man. Selbstbewusstsein, Freude, Unterstützung. Also da redet man ja in der Öffentlichkeit wenig drüber, weil Fußballer sind ja nicht alles Maschinen, die durchmarschieren und die völlig unbeeindruckt sind von dem, was um sie herum passiert, sondern es gibt unter Fußballern genauso verschiedene Typen wie unter anderen Menschen, und der eine braucht halt mehr Unterstützung und mehr Selbstbewusstsein für sein Spiel, und der andere ist da vielleicht sich selbst ruhender oder wie man es nennen möchte. Und ich glaube, Silva ist schon jemand, der Liebe braucht ein bisschen. So vom Trainer, von den Mitspielern, ist auch jemand, der irgendwie so ein sehr körperlicher Typ ist. Und ich glaube, aktuell, jetzt vor 10 Tagen oder 11 Tagen hätte ich das nicht so gesagt, aber jetzt gerade wirkt so, als wäre da viel Liebe zu ihm und von ihm da. Also wie ich sehe, wie Guirassy und er gestern gejubelt haben, wie die nach dem Spiel zusammen bei Prime standen und uns Interview gegeben haben. Ja, ich glaube, da verstehen sich zwei sehr gut, und ich glaube, das ist auch noch ein wesentliches Element, gerade bei Fabio Silva.
Das glaube ich auch. Jetzt kannst du gerne zur Flasche greifen, weil ich glaube, du hast Durst.
Ja, danke.
Ja, gar kein Problem.
Ich wusste nicht, ob ich ja Product Placement betreiben
darf. Ist alles okay, ist alles okay. Also wir suchen einen Sponsor, ja, gar kein Problem. Ihr könnt einsteigen. Auch das, was du da gerade zu dir nimmst, auch wenn es sehr ungesund ist, muss ich an dieser Stelle ja dazu sagen.
Zuckerfrei immerhin.
Ja, zuckerfrei, ja. Alles in Ordnung. Ich möchte da noch ein bisschen was anschließen bei Silva und Guirassy. Wenn man mal überlegt, dass Niko Kovac vor, ich weiß nicht, 10 Tagen gesagt, Guirassy ist ganz klar meine Nummer 1 im Sturm. Das wird Fabio Silva ja auch mitbekommen haben. Das war dann keine leichte Situation für ihn. Umso mehr rechne ich es ihm an, dass er jetzt reinkommt und jedes Mal so eine Art Energizer ist. Für alle, für die Fans, für die Mannschaft, für sich selbst.
Ja, es ist definitiv so. Und da kommen wir jetzt auch mal, das ist ja dann auch ganz spannend, das ist ja auch gar nicht nur Vorteil für Fabio Silva, dass er so ein guter Joker ist. Du weißt, worauf ich hinaus will, denke ich mal. So ein Trainer geht ja nicht nur seine Mannschaftsaufstellung mit den ersten 11 mit dem Plan an, sondern hoffentlich, Optimalfall, ich gehe davon aus, alle Bundesliga-Trainer machen das, sondern auch mit einer Idee, wie er im Spiel reagieren kann auf Situationen. Und wenn man jetzt einen Spieler hat auf der Bank, der nachdrücklich bewiesen hat, 2 Spiele in Folge, dass er, wenn er reinkommt, sofort da ist, sofort für Gefahr sorgen kann, sofort selber gefährlich wird, dann muss man sich als Trainer natürlich trotzdem auch überlegen, Mist, kann ich den jetzt von Beginn an bringen? Weil dann fehlt mir die Option da hinten raus, ne? Das ist das Dennis Undorf-Paradoxon von Julian Nagelsmann bei der WM, der ne, genau vor demselben Problem stand. Kann ich den jetzt trotz seiner guten Form draußen lassen? Und was mache ich, wenn er von Anfang an spielt, aber ich trotzdem reagieren muss? Ich bin mal gespannt, wie Niko Kovac das lösen wird. Ich glaube, situativ wahrscheinlich, auch je nach Gegner, ne, jetzt am Wochenende kommt Paderborn, ein Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Ich glaube, da wird es dann eher die offensive Variante mit beiden Stürmern. Aber in Stuttgart zum Beispiel danach, braucht man da nicht vielleicht noch die Option hinten raus? Das wird spannend zu sehen sein, aber es ist ja auch natürlich ein Luxusproblem für einen Trainer, ne? Sich darauf einstellen zu können.
Es ist ja gut, dass Niko Kovac die Alternativen trotz Verletzungen und Ausfällen hat. Das ist schon mal nicht schlecht. Mit Ethan Nwaneri wurde ja ein weiterer noch dazu verpflichtet. Wie hat er dir so gefallen bislang?
Richtig gut. Also ich hab seinen Weg so ein bisschen versucht nachzuvollziehen, als dann klar war, dass er kommt, und war mir aus der Ferne ein bisschen unsicher, ob der eine Soforthilfe sein kann, weil er jetzt ein relativ verlorenes halbes Jahr bei Olympique Marseille hatte, da dann wegen des Trainerwechsels wenig gespielt hat. Aber in Hoffenheim direkt ein Tor quasi erzwungen durch diesen Querpass, gestern auch. Ich meine, dass er in seiner ersten Woche direkt 2 Mal in der ersten Halbzeit eingewechselt wird, hat sich wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Aber dann auch wirklich sofort präsent gewesen, auch technisch sehr stark. Wir hatten das Thema immer wieder, ne? Also das ist ein technisch guter Spieler. Dem springt der Ball nicht so weit weg vom Fuß. Der hat eine Idee. Der ist auch ballsicher. Und ich finde, gestern fast am präsentesten oder am auffälligsten die Szene war, wo er sich einen Ball in der eigenen Hälfte geholt hat. Ich weiß nicht, ob du die auch noch im Kopf hast.
Mhm, ja.
Habe ich zurückgelaufen über die Außenlinie. Und da hat er aber Niko Kovac wahrscheinlich richtig, richtig Boni gesammelt, weil das ist natürlich genau das, was er sehen will. Und ich könnte mir vorstellen, dass der demnächst auch mal seine Chance bekommt von Beginn an. Ich könnte mir auch vorstellen, schon gegen Paderborn. Da sind wir dann wieder bei der Grundordnung. Bei zwei Stürmern wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, ihn zu bringen. Aber grundsätzlich ist der, ich finde, der ist startelfreif.
Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, um deine Worte und deine Formulierung aufzugreifen, dass er den Weg in die voraussichtliche Aufstellung des Kicker gefunden hat.
Nee, hat er. Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Das muss ich wirklich kurz überlegen. Ich habe mit zwei Stürmern aufgestellt. Ich meine, das ist ja jetzt, also muss man echt sagen, mach die Mittwochvormittag die Aufstellung. 12 Stunden nach dem letzten Spiel. Vor der Pressekonferenz, ich weiß nicht, wer heute beim Auslaufen einen Oberschenkel bandagiert hat und wer nicht. Ne? Also es ist schon auch educated guess, würde der Engländer sagen. Also eine Vermutung mit ein bisschen Idee dahinter. Soll ich nachschauen? Interessiert es dich?
Also mich interessiert es auf jeden Fall, weil es kann ja, wenn du sagst, du hast zwei Stürmer aufgestellt, die taktische Grundordnung auch ein bisschen verändern.
Ja, das hat's auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Also ich habe mit zwei Stürmern aufgestellt. Ich habe ja eben begründet, warum ich das glaube, gegen einen Aufsteiger wie Paderborn. Sekunde. Ich schaue nach. Jetzt habe ich gerade kein Internet.
Und also das mitten im Podcast, das ist natürlich ärgerlich. Kein Internet.
Nee, aber am Laptop, das ist zum Glück nicht so schlimm. Das Handy ist stabiler und hat einen Plan B notfalls. Ich gucke gleich nochmal nach.
Ja.
Nur falls reichen wir es nach einem ganz schlimmen Fall, dürfen das die Leser des Kicker auch morgen im Heft
die Leute können es auch
schon. Und auch digital. Eben. Aber ich glaub, dann ein bisschen später. Ja.
Also er ändert tatsächlich die Aufstellung digital nicht nochmal, weil sie muss ja in den Print. Er kommt immer donnerstags auch raus. Das heißt, die voraussichtliche Ausstellung online ändert sich dann nicht mehr?
Doch, die ändert sich digital, wenn bei der Pressekonferenz zum Beispiel irgendwie eine Info kommt, dass ein Spieler ausfällt oder vielleicht wir einen Hinweis vom Gefühl haben, doch vielleicht eher der statt der. Ich habe Vanieri aufgestellt. Ich weiß nicht genau, ob sich Niko Kovac das dann zu Herzen nimmt, wenn ich das tue. Befürchte eher nicht, aber Chance ist da auf jeden Fall.
Ja.
Also, nicht, dass er sich das zu Herzen nimmt, sondern dass er spielt, wohlgemerkt.
Ja.
Nicht, dass ich da jetzt als Trainerflüsterer mich hinstellen möchte.
Ja, so werde ich das versuchen, auch wieder viral durch die Welt zu schicken. Ist ja klar. Ja. Kleinmann, der Trainerflüsterer von Kovac, Fragezeichen. Und so läuft das dann.
Genau. Übernimmt Kovac meine Ideen, man weiß es nicht. Mhm. Er hat selber genug welche, glaube ich.
Man muss aber auch sagen, es war gestern ganz lange das Gefühl im Stadion, auch nach dem relativ schnellen Ausgleich der Gäste, dass die Leute gedacht haben, boah, scheiße, kein Sieg zum Auftakt zu Hause.
Mhm.
Man möchte möglichst in die Top 8, in die Playoffs sowieso und da Heimrecht haben, vielleicht dann auch im Rückspiel. Aber boah, wenn du Villarreal zum Auftakt zu Hause nicht schlägst, wie war deine Gedanke so auf der Tribüne?
Ja, da sind wir wieder bei dieser gefühlten Wahrnehmung in Dortmund. Ne? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, haben sie ja jetzt, wenn man den Supercup ausklammert, 4 Pflichtspiele gewonnen zum Auftakt. Gefühlt ist es schon wieder eher, nein, die spielen so schlecht und warum? Ne? Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an das Spiel letztes Jahr gegen Villarreal. Ich weiß nicht, ob du das noch präsent hattest, weil ja. Da haben sie jetzt 4-0 gewonnen am Ende, aber wir haben eine nicht so gute erste Halbzeit gespielt. Da ging dann so ein bisschen die Diskrepanz aus Ergebnis und Leistung sehr weit auseinander. Gestern, ja, ich war sehr gespannt auf eine Reaktion. Und ich finde, wenn man dieser Dortmunder Mannschaft unter Niko Kovac eine Qualität zusprechen kann, dann ist es, dass sie immer die richtige Reaktion findet oder sehr oft die richtige Reaktion findet auf Rückschläge. Das war in der Vergangenheit ganz oft nicht so in Dortmund. Diese wiederkehrende Mentalitätsdebatte. Das hat sich grundlegend geändert, finde ich. Resilienz haben sie wirklich. Und das hat man ganz, ganz, ganz oft gesehen, vergangene Saison, in Spielen, wo sie zurückgelegen haben, in Spielen, wo sie einen Ausgleich kassiert haben, dass sie da immer wieder zurückgekommen sind, späte Siegtreffer gemacht haben. Und da habe ich gestern, vertraut ist das falsche Wort, weil ich ja jetzt nicht emotional verbunden bin, ich bin ja objektiver Beobachter, aber ich habe da eine gute Chance gesehen, dass sie da eben durch diese Resilienz und auch durch die Möglichkeiten auf der Bank, das schaffen, das Spiel wieder ein bisschen zu drehen für sich. Ich fand Villarreal jetzt auch nicht überragend gut. Die hatten eine sehr, sehr starke Phase, so rund um den Ausgleich, wo ja schon vorher ein paar Chancen waren. Danach noch eine. Aber die waren jetzt auch wirklich nicht unverwundbar, ne? Bei den Außenverteidiger fand ich nicht gut. Zum Beispiel, dass ja relativ viel passiert, auch bei Dortmund. Und deswegen war ich mir schon relativ sicher, dass sie noch eine gute Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen, rational gesehen. Emotional ist es dann vielleicht immer noch eine andere Geschichte, aber im objektiven Blick drauf hätte ich wahrscheinlich eher drauf gesetzt, dass sie gewinnen, als dass das unentschieden ausgeht.
Ich möchte da nochmal eingehen auf etwas, was ich in der vergangenen Woche bei Twitter gesehen hatte. Ich hatte gedacht, ich habe mir das im Verlauf gespeichert, habe ich aber irgendwie nicht gemacht. Da ging es darum, dass ja manchmal der Expected Goals-Wert der Gegner von Borussia Dortmund höher ist als der von Borussia Dortmund. Da wurde dann erklärt, dass selbst für die geringsten Schüsse 0,05 XG dazukommen. Also du kannst aus 25 Metern 3 Meter drüber schießen, zählt als 0,05 XG. Das bedeutet, wenn Borussia Dortmund irgendwann in Führung geht und von hinten ganz kontrolliert das Spiel macht, kann es trotzdem sein, dass hinterher in der Statistik der Eindruck erweckt wird, der Gegner war überlegen. Aber das ist dann vielleicht teilweise gar nicht so. Und oft ist es ja auch der Fall, dass Borussia Dortmund Spiele 1-0 gewinnt oder 2-1 gewinnt mit ganz, ganz wenig Spektakel. Aber auch der Gegner hat dann kaum Chancen. Das ist ja auch entscheidend. Hm.
Was war jetzt die Frage dabei?
Ich wollte eigentlich nur eine Zustimmung zu meiner fantastischen These von dir haben.
Ist ja noch nicht mal deine These, du hast ja geklaut. Ja, da mag was dran sein. Ich muss sagen, dass ich die Arithmetik von XG nicht ganz genau kenne. Aber es ist häufig so, und das spielt da vielleicht ein bisschen rein, dass Borussia Dortmund nach Führung weniger macht. Ich glaube, das kann jeder aus der subjektiven Wahrnehmung der Spiele irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, dass sie sich ein bisschen tiefer reinstellen. Das können sie machen, weil die eine gute Abwehr haben. Ich meine, letzte Saison die beste Abwehr der Liga, die wenigsten Gegentore kassiert. Weniger noch als Bayern München, die im großen Abstand Meister geworden sind. Das heißt, da kann man sich auch schon mal leisten, den Gegner kommen zu lassen und mal zu schauen, was der so hat und dann vielleicht auch ein bisschen Tiefe zu haben bei Kontern. Das haben sie relativ häufig gemacht und ich glaube, sowas schlägt sich dann auch deutlich in XG-Werten nieder. Wobei ich zum Beispiel erstaunt war, dass sie in Hoffenheim einen besseren XG-Wert hatten als die TSG. Mhm. Das ist dann vielleicht der gegenteilige Effekt, wenn sie dann spät was machen müssen, dass dann aber wirklich was mit Wucht kommt. Und ich bin ja, vielleicht bin ich dann auch noch ein bisschen oldschool. Ich finde das spannend, XG. Ich gucke mir das auch gerne an. Aber ich habe für mich noch keine hundertprozentige Ableitung von XG auf eine Sieger. Also nee, das ist auch falsch. Natürlich gibt's da einen Zusammenhang, aber das ist für mich noch kein ultimativer Wert. So möchte ich es mal nennen. Obwohl das natürlich genauer ist als unsere Kickerchancen, ne? Wo halt jede Chance ist gleichberechtigt. Ich hab noch nicht ganz rausgefunden für mich, wie ich da Mehrwert rausziehe für eine Spielbewertung.
Ich kann es verstehen. Ich sehe es ähnlich. Und das, was du auf der Tribüne oder im Stadion, wo auch immer, in eurem Fall auf der Medientribüne wahrnimmst, ist meines Erachtens manchmal viel, viel wichtiger für die Einschätzung eines Spiels. In dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, Borussia Dortmund kann den Gegner dann auch irgendwie mal kommen lassen, finde ich sehr interessant, was Mats Hummels gestern nach dem Spiel gesagt hat. Der hat bei Prime nämlich gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, warum Borussia Dortmund nicht auf das 2-0 geht. Das hätte ihn ja irgendwie total aufgeregt. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, wenn das ein Abwehrspieler sagt schon, ne?
Ja.
Ja, klar kann ich das nachvollziehen. Ich meine, Mats Hummels ist ja auch ein kleiner Fan, glaube ich, ein kleiner Fanboy von Borussia Dortmund. Ich glaube, der freut sich, wenn die gewinnen und der wird wie jeder andere auf der Tribüne natürlich ein 2-0 lieber gesehen haben als ein 1-1. Ich finde auch, man kann das glaube ich schon sagen, dass Niko Kovac ein sehr vorsichtiger Trainer ist. Ein Trainer, der sehr großen Wert auf Absicherung setzt, der dem wichtig ist, dass seine Spieler allesamt, auch wenn es Offensivspieler sind, ihre Defensivaufgaben sehr zuverlässig erfüllen. Dann spielt vielleicht auch mal eher jemand wie Maximilian Bayer, den ich eigentlich sehr schätze, der aber vielleicht offensiv weniger gefährlich ist als andere, aber dafür halt defensiv maximal zuverlässig. Also gerade so ein Vergleich mit Karim Adeyemi vergangene Saison zum Beispiel. Das sind so Grundeigenschaften, die ein Trainer Niko Kovac hat. Da kann man drüber streiten, ob man die gut findet oder nicht. Erfolgreich sind sie. Das kann man, glaube ich, in Dortmund sagen. Lässt sich ja jetzt auch aktuell am besten Punkteschnitt ableiten, den er hat. Attraktiv ist es nicht immer. Und ich glaube, Dortmund ist halt auch ein bisschen mehr als Siege, ne? Das ist auch so ein bisschen in der Grundordnung dieses Clubs, in der DNA, sagt man eben so gerne heute, verankert, dass das ein Sieg auch spektakulär sein muss, ein bisschen, ne? Berauschend. Und das fehlt unter Niko Kovac oft. Das ist so. Ich glaube aber auch, dass das die Verantwortlichen inzwischen ein bisschen überdacht haben, allen voran mit Ole Borges als Sportdirektor. Und ich finde, da sieht man auch ein bisschen an den Verpflichtungen jetzt im Sommer, dass da ein bisschen mehr Magie reinkommen soll jetzt. Und ich glaube, dass häufiger in Zukunft auch wieder auf das 2-0 gespielt wird, wenn dann wirklich auch diese Spieler auf dem Platz stehen. Carrezas, der dann hoffentlich bald zurückkommt, und Konstantelias, der hoffentlich zumindest am Ende der Saison wieder eine Rolle spielt, und andere, Vaneri und wie sie alle heißen. Und dass da vielleicht auch wieder, ja, so dieses, dass die Lust aufs Hochgewinnen größer ist als die Angst vorm Ausgleich kassieren. So, ne? Das ist ja dasselbe Prinzip am Ende. Das fehlt ein bisschen, das ist alles ein bisschen pragmatisch gerade, und ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt, den Niko Kovac irgendwie finden muss, das zu vereinen mit seinem Grundprinzip der defensiven Stabilität. Daran wird er gemessen werden diese Saison, glaube ich. Nicht nur von Mats Hummels.
Das glaube ich auch. Das ist auch der Anspruch der Leute, der Fans, mit Sicherheit aber auch der Verantwortlichen, dass eine Weiterentwicklung zu erkennen ist. Wenn du übrigens nochmal was trinken willst, sehr gerne, ja, gar kein Problem, dann kann ich nämlich nochmal darauf hinweisen, wie man dieses Format unterstützen kann. Das geht unter schwarzgelberunde.de, da findet ihr alle Informationen. Folgt uns sehr, sehr gerne bei Social Media. Bei Instagram bin ich unterwegs, bin privat unter Sascha Staat noch bei Twitter unterwegs, auch wenn man privat und natürlich in dem Fall schwarz-gelbe Runde sehr schnell vermischt. Und liken, kommentieren, weiterleiten, hypen bei YouTube, alles eine super Sache. Ich möchte noch über die Situation von Filippo Mane sprechen. Das haben wir bislang nicht getan, habe ich zu Beginn gesagt, dass wir das auch machen werden. Also die Leute sind wirklich, wie formuliere ich es jetzt richtig? Schockiert ist es nicht, aber ein bisschen traurig, dass der Junge sich schon wieder verletzt hat. Wie schätzt du seine Situation ein? Es ist ja nicht so, dass er sich irgendwie für andere in der Vergangenheit vielleicht schlecht ernähren würde oder sowas. Ja, das Thema hatten wir in Dortmund auch schon mal. Das ist ein Vollprofi, der tut alles, um fit zu sein. Schon wieder eine Muskelverletzung. Es ist hart.
Ja, ist es. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch ein strukturelles Problem. Also, ne, es gibt einfach Spieler, die da näher zu neigen als andere. Das ist dann physiologisch bedingt im weitesten Sinne, ohne dass ich da ein Doktor bin, zu sehr auf die Details eingehen könnte. Ich glaube, das ist aber was, woran man arbeiten kann. Das hat Niko Kovac ja auch schon gesagt, dass sie da schon versuchen, gerade schon angefangen haben damit. Und das ist ja immer noch ein relativ junger Kerl, auch ein junger Kerl, der, ja, da spielen ja so Faktoren rein, wie schnell sind die dann gewachsen in ihrer Jugend und vielleicht dann auch noch als junger Erwachsener später auch Spielpraxis spielt herein und solche, das sind ganz viele verschiedene Elemente, die darauf einwirken. Ich glaube, ihm kann man, wie du es gerade sagst, keinen Vorwurf machen, weil er, ich glaube, körperlich austrainiert ist, weil er einfach ein Vollprofi ist, ne, wie du es gerade sagst, und auch zu Recht auch im Vergleich zu Spielern aus der Vergangenheit, die vielleicht häufiger mal Muskelprobleme hatten, wo man dann eher sagen konnte, da war vielleicht ein bisschen auch die Ernährung schuld. Das ist bei ihm, glaube ich, gar nicht so. Das ist, glaube ich, einfach jetzt ein bisschen, ja, Pech im weitesten Sinne. Aber ich bin mir festen Überzeugung, dass man sowas in den Griff bekommen kann bei den allermeisten Spielern. Und ich glaube auch bei ihm. Ich meine, das sind ja meistens dann auch nur kleine Verletzungen, kein Muskelbündelriss oder sowas, sondern eher Zerrungen, sowas in der Art. Und wenn da gezielt dran gearbeitet wird, dann hoffe ich für ihn und einfach auch durch seine Entwicklung, die er jetzt genommen hat, wenn man sich im Vergleich mal Beginn der vergangenen Saison anschaut, wo er dann echt noch ein Unsicherheitsfaktor war, der erste Spiel bei St. Pauli und so, dass der dann echt wieder eine Alternative sein kann, auf Sicht auch und auch dauerhaft.
Ich finde zum Beispiel, dass er im Spielaufbau ein Joan Gadou weit voraus ist. Oder hast du da eine andere Meinung?
In den Spielen, wo sie jetzt beide auf dem Platz gestanden haben für Borussia Dortmund, ja, das stimmt. Ich meine, Joan Gadou, der leidet, glaube ich, Der hat, glaube ich, noch das Problem, was wir eben angesprochen haben, dass der nicht gewohnt ist, so viel Druck zu haben, wenn er den Fuß am Ball hat. Das ist in Hoffenheim eklatant gewesen. Das war auch gegen die Bayern schon so. Das ist aber eine Gewöhnungssache. Ich glaube, der hat schon grundsätzlich ein ganz gutes Auge. Das wird ihm auch von allen attestiert, die ihn in Österreich häufig spielen haben sehen. Ich glaube, die sind beide gut im Spielaufbau. Ich glaube, dass Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck noch ein bisschen besser sind und deswegen nicht so viel Verantwortung dann bei denen liegen wird. Gerade wenn auch dann ein Fährmann noch davor spielt und so. Deswegen, aber das sind beides halt, also es ist jetzt bei Mane zu bleiben, sehr, sehr guter Verteidiger geworden inzwischen. Ne? Im Zweikampf bockstark. Körperlich kann er dagegenhalten. Inzwischen hat sich echt an dieses hohe Niveau bei Borussia Dortmund angepasst, wo ich vor einem Jahr noch skeptisch war, ob er das schafft. Und da hat er echt einen wahnsinnig großen Sprung nach vorne gemacht inzwischen. Ist ja auch italienischer Nationalspieler geworden. Das ist natürlich in dieser Konstellation des Testspiels mit ganz viel Experimenten jetzt nicht die ganz große Auszeichnung war, aber vielleicht auch noch ein kleines Zeichen, so dass das nicht nur bei Borussia Dortmund viele in ihm großes Potenzial sehen.
Ich würde mir so sehr wünschen, Patrick, dass der hier eine fantastische Karriere hinlegt, dass der noch 10 Jahre hier spielt. Gut, wahrscheinlich, wenn er fit ist und zu gut, dann ist er eh nicht zu halten. Aber das würde ich mir tatsächlich, ja, das würde ich mir aber tatsächlich wünschen, dass man in ein paar Jahren sagt, der hat viele fantastische Spiele für Borussia Dortmund gemacht, weil eben die Anlagen so gut sind.
Ja, ja. Ich meine, wo ich halt immer bei solchen Spielern irgendwann dran denken muss, ist dann jemand wie dann Axel Sagadou, der ja auch mit fantastischen Anlagen, zumindest was sein Fußballspiel angeht, gesegnet war, aber wo der Körper halt nicht mitgespielt hat. Und nicht, immer noch nicht mitspielt, auch jetzt in Stuttgart nicht, immer wieder dieselben Verletzungen. So Spieler gibt es leider. Das ist dann total tragisch für sie selbst und auch für den Verein. Ich hoffe, bei Mane ist das nicht der Fall. Ich hoffe, der ist stabiler, wird stabiler. Und dann wird er seinen Weg gehen in Dortmund oder dann halt auch irgendwann woanders.
Ja, wobei es den nächsten hochtalentierten Abwehrspieler im Nachwuchs ja bereits gibt. Aus Kroatien kommt der Liam Kanté. Sehr interessanter Spieler, den ich jetzt auch schon einige Male bei der U19 gesehen habe. Aber auch den will man erst nach und nach an die Belastung gewöhnen. Das ist sehr, sehr interessant, wie wenig Minuten der dann teilweise bekommt.
Ja, Gianluca Riedl, ne? Also das wird ja, glaube ich, erstmal der, der als nächstes kommt, weil der ist natürlich eine Vollgranate. Also der hat ja auch schon bei den Profis mittrainiert, auch schon Testspiele mitgespielt. Ich glaube, der wird noch vorher wahrscheinlich oben auftauchen, dauerhaft.
Ihr könnt irgendwo die Highlights sehen, glaube ich. Ich habe das Video auch schon
das
gesehen.
Tor, ne?
Ja, ja, also er hat ihn da in den Winkel geknallt aus 25 Metern. Unfassbare Bude. Und das ist der Grund, warum er gerne mal zum Nachwuchs gehen kann. Das sind wirklich unfassbar attraktive Fußballspiele. Die sind super ausgebildet. Und jetzt haben sie am Wochenende, glaube ich, 5-1 gegen Rot-Weiß Essen gewonnen. Und die Trainer waren unzufrieden.
Ja, richtig so. Genau richtig. Und ihr könnt sagen, ihr habt Paris Brunner schon gekannt, bevor ihn alle anderen kannten. Zum Beispiel. Ja,
oder hast du dir schon Monaco, hast du dir schon Monaco-Trikot von Paris Brunner bestellt? Ja?
Nee, noch nicht, ja. Aber kurz davor.
Bist du auch jemand, der so eine Trikotsammlung eigentlich hat?
Oh, ich habe, also meine Frau schlägt immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn ein neues Paket kommt. Ich habe zwei sehr, sehr große Schubladen in so einem IKEA Packschrank voll damit und inzwischen quillen sie wirklich so, dass ich die Schublade gar nicht mehr zubekomme. Ja, ich bekenne mich schuldig.
Ja.
Aber keins von AS Monaco.
Nein, und keins von Paris Brunner wahrscheinlich auch. Ne?
Auch keins von Paris Brunner bisher. Bisher.
Ja, vielleicht ein Zerkle Brügge Trikot von Paris Brunner könnte in 20 Jahren sehr viel wert sein.
Matchball gibt's aber nicht, glaube ich.
Na, Matchball gibt's von dir nicht. Nein. Aber Grüße an deine Frau. Sie könnte vielleicht gucken, dass sie ein paar Sachen entsorgt, also nicht Trikots, damit du ein bisschen mehr Platz hast für neue.
Das klingt nach einem richtig, richtig ausgewogenen Vorschlag.
Ja,
werd das mal vorschlagen und dann schreibe ich dir aus dem Hotel später, ja.
Ja, ja, da wird sie richtig zufrieden sein mit dieser Idee. Kannst ja sagen, es war eine Idee von einem Kollegen, damit das nicht auf dich zurückkommt.
Ja.
Vielleicht funktioniert das dann.
Ja.
Wir haben ein paar Hörerfragen bekommen und tatsächlich fragen die Leute, wann sich das Thema Sancho endgültig erledigt hat. Und ich finde es gut, dass das anscheinend endgültig geklärt ist.
Ja, ich möchte dazu gerne mal eine Sache sagen. Wir haben eben ja über Carrezas gesprochen, ne? Was ich gestern richtig schlimm fand, war, dass bei vielen Leuten offensichtlich der erste Instinkt, als sie Carrezas da am Boden gesehen haben, war nicht zu fragen, shit, was wird mit dem Jungen, was hat er, hoffentlich geht's ihm gut, sondern kommt jetzt Sancho?
Ja.
Leute, also ne, das ist hoffentlich wirklich nur eine kleine Anzahl von Menschen gewesen, aber also bitte, was ist denn das für eine unfassbare Empathielosigkeit, in dem Moment dann wirklich im allerersten Moment daran zu denken, ja, und jetzt kommt jetzt der Sancho doch endlich, hoffentlich. Fand ich extrem daneben. Inzwischen, ich finde, mit so ein bisschen Abstand kann man natürlich drüber reden. Irgendwann muss man über die sportlichen Folgen von so einer Verletzung, von so einem Ausfall oder was auch immer es dann sein wird, sprechen. Aber boah, bitte doch nicht, wenn der gerade 2 Sekunden auf dem Boden liegt. Also das wollte ich wirklich nochmal hinterlegen, weil ich das wirklich abartig fand. Thema Sancho. Ich glaube, dieses Thema hat sich spätestens mit der Installation von Ole Burg erledigt. Aber ich glaube, es wäre auch ohne Ole Burg kein Thema mehr gewesen. Ich meine, Fußball ist immer schwierig. Wir haben eben schon gesagt, ich gebe absolute Aussagen, sind fatal. Das kann immer passieren und kann auch jetzt immer noch passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren mit Rückholaktionen einfach auch nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht hat. Es hat nicht immer gut funktioniert. Şahin, Götze, andere. Hummels hat funktioniert, aber ich glaube, die gehen jetzt einen anderen Weg einfach. Und ich glaube persönlich, dass Ole Burg wahrscheinlich 5 Spieler hat, die vom Potenzial her besser sind als Jadon Sancho, aber noch unter 20 und in irgendeiner Liga in Zypern, Moldawien, Litauen oder Finnland rumspielen, die dann eher kommen würden als Sancho zurück. Ich glaube, das ist ein hochromantisches Thema. Ich verstehe das total, dass dieser Ruf immer kommt und jetzt gerade natürlich auch in der Konstellation, dass der vertragslos und damit ablösefrei ist, dass der trotzdem eine Menge kosten würde. Das ist ja eine andere Frage, ne? Weil nur fehlende Ablöse heißt nicht, dass der umsonst kommt. Und ich glaube auch, das ist gut so, dass der nicht zurückkommen wird. Einfach, weil die Diskrepanz zwischen den Erwartungen, die in ihn gesteckt würden in Dortmund, aufgrund seiner ersten Zeit da und seinem aktuellen Leistungsvermögen ist enorm. Und ich finde auch, dass diese Rückholaktion, das halbe Jahr, wo er noch unter Edin Terzic gespielt hat, auch mit Champions League-Finale und so, da war er jetzt nicht schlecht. Aber das war auch bei weitem nicht der Jadon Sancho, der seine erste Zeit in Dortmund hatte. Und manchmal muss man sich von so einer idealisierten Vorstellung vielleicht ein bisschen lösen. Und ich glaube, das ist bei ihm so, ja.
Natürlich ist gerade die heutige Generation eher jüngerer Fußballfans tendenziell Fan von Spielern. Das ist die Entwicklung. Ja, also geht ein Spieler von A nach B, dann wird das neue Trikot gekauft, weil man diesen Spieler so toll findet. Aber der Borusse holt in der Regel dann ein neues Trikot von Borussia Dortmund und da ist dann der Name eines anderen Spielers drauf. Und das sagt auch ein bisschen was aus. Die Zeiten gehen vorbei. Sancho hatte eine tolle erste Phase bei Borussia Dortmund, hat dem Verein dann nochmal geholfen, ins Champions-League-Finale einzuziehen. Es war alles super. Aber ja, für mehr hat es dann halt jetzt auch nicht gereicht und wahrscheinlich ist das dann auch gut so. Hier wird gefragt, wie würdet ihr das Stadionerlebnis oder den Spieltagsablauf des BVB modernisieren, wenn ihr das Sagen hättet? Da bin ich der falsche Ansprechpartner und du vielleicht sogar auch. Aber was ich sagen kann ist, mir würde es reichen, erst 15 Minuten vorher ins Stadion zu kommen, beziehungsweise auf meinen Platz im Block. Und es ist auf der Süd natürlich immer ein bisschen schwieriger als mit einem Sitzplatz. Aber ich brauche das Ganze drumherum gar nicht. Gestern in der Champions League wieder habe ich in der Pause gesagt, ah geil, da laufen nur die Tore von den anderen Spielen auf der Videoleinwand. Reicht mir völlig aus.
Ja. Also ich bin ja kein klassischer Stadiongänger in dem Sinne, ne, dass ich dann 2 Stunden vorher da bin, noch ein Bier trinke, auf den Stehplatz gehe. Das mache ich auch privat sehr gerne, aber nicht in Dortmund. Und deswegen kann ich es gar nicht so sehr beurteilen, was da jetzt vielleicht noch optimierungsbedürftig ist. Ich finde, es gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Ich mag ganz viele von den Traditionen, die vor dem Anpfiff stattfinden. Ich finde, es ist auch einigermaßen dosiert, was so einen Show-Effekt angeht. Das ist schon noch sehr, sehr gutes, im besten Sinne altmodisches Stadionerlebnis, finde ich. Ich mag das, wenn die Fans dann anfangen, selber zu singen und denen auch der Raum gelassen wird vorm Anpfiff. Über You Never Walk Alone kann man bestimmt streiten, aber es bringt auf jeden Fall immer eine gute Stimmung und es ist Fixpunkt. So, und deswegen, mir ist gestern aufgefallen, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich glaube auch, dass Nobby Dicke sich mal die Aussprache der Namen des Gästeteams ein bisschen genauer angeschaut hat. Das war so ein Punkt, wo ich manchmal gedacht habe, da könnte man vielleicht noch ein bisschen Sorgfalt vorher reinstecken. Da war teilweise ein bisschen abenteuerliche Aussprachen dabei. Gestern war das sehr, sehr gut. Und ich glaube, vielleicht hat er sich das mal zu Herzen genommen, dass ihm das einer gesagt hat.
Wenn er jetzt noch Samuele Inacio sagen würde und nicht Samuel Inacio, dann sind wir noch einen Schritt weiter. Na? Also ist noch Luft nach oben, aber warum nicht? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sein, weil da war ich dann irgendwie vorm Spiel noch am Quatschen und dann habe ich das gar nicht mitbekommen. Dann habe ich hinterher die Aufstellung von denen gesehen und habe gesehen, oh, ich kenne tatsächlich Spieler von Villarreal. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, an wie viele Spieler du dich aus dem Vorjahr von denen noch erinnern konntest.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich ausländische Ligen nicht so intensiv verfolge. Deswegen hätte ich dir jetzt wahrscheinlich 5, 6 sagen können. Ich wusste, dass der Gulaschi ja,
immerhin gegangen
ist als zweiter Torwart. Ja, ja, es gibt viele, die wahrscheinlich mehr kennen als ich. Obwohl das ja wirklich ein sehr erfolgreiches Team letztes Jahr in der La Liga war. Aber ich hätte jetzt auch nicht mehr sagen können. Also aus der letzten Aufstellung von vergangenem Jahr wäre schwierig geworden, da glaube ich ein paar zusammenzukriegen, ehrlicherweise. Vorher habe ich mich ein bisschen informiert, mir was angelesen, nochmal zusätzlich, aber das ist ja auch, ich meine, wir haben 50 Spieler die Saison. Bundesliga-Vereine hat man einen Überblick drüber. Aber also Bodo Glimt habe ich jetzt auch noch nicht reingeschaut.
Ja, aber du bewertest ja auch Borussia Dortmund. Du bewertest in der Regel nicht den anderen Vereinen.
Ja, wir geben schon auch den Gästeverein die Note, aber natürlich aus dem Spieler raus und nicht aus seinen Vorleistungen.
Ja,
von daher kann ich es mir dann erlauben, auch den Spieler notfalls dann auch zum ersten Mal bewusst zu sehen in der Partie gegen Borussia Dortmund, weil ich ja dann die 90 oder wie viele Minuten er auch spielt, in der Partie bewerte.
Mhm. Vergibst du gerne Noten, weil es ja immer so eine Debatte darüber gibt. Ich liebe das ja, ne, über die Noten zu diskutieren. Macht dir das Spaß?
Spaß ist das falsche Wort, glaube ich. Ich glaube, wenn du einen Lehrer fragst, der hat auch nicht Spaß daran, Noten zu vergeben, aber es ist ein Teil des Jobs. Ich versuche das wirklich bestmöglich zu machen und auch sowohl den subjektiven Eindruck, den ich da auf der Tribüne habe, zu nehmen, aber auch objektive Parameter einfließen zu lassen, also Daten, die man dann vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat. Aber also, ehrlicherweise, Noten sind auch mal der Punkt, wo wir mit Abstand am meisten Rückmeldung bekommen. Kannst dir vorstellen, dass die dann meistens nicht die positive ist, ach, diesmal habt ihr aber wieder richtig gute Noten gegeben, sondern wie das dann oft so ist, wird dann eigentlich nur geschrieben oder angerufen, wenn die Noten nicht gepasst haben. Und da geht's dann sowohl um Berater als auch ganz oft Kicker-Manager-Spiel-User. Also das ist, sagen wir mal, der höchste Reizpunkt auf jeden Fall, den wir setzen unbewusst bei vielen Konsumenten.
Und ich glaube, ich habe schon Kicker-Manager, ich glaube, ich habe schon Kicker-Manager interaktiv gespielt, da gab es das Internet noch gar nicht, ja, so gefühlt. Und muss sagen, dass ich natürlich echt maximal Pech hatte, denn wer hat Yannis Konstantelias gekauft? Natürlich
jeder hat den gekauft. Ich habe auch Carrezzas.
Ja.
Also von daher
habe ich auch.
Ich bin auch ein bisschen überrascht worden. Das habe ich auch bei uns intern schon kommuniziert. Ich dachte eigentlich immer, dass man noch einen Spieler tauschen kann. Das war ja in den vergangenen Jahren immer so, dass man nach der Transferperiode noch mal eine Position wechseln kann. Das ist dieses Jahr irgendwie abgeschafft worden. Ich habe es auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und das hat meine kompletten Planung für diese Saison schon über den Haufen geworfen. Also von daher, ich kann mich eigentlich schon wieder abmelden aus meiner Liga. Aber gut.
Ja. Ich hatte gedacht, ich habe auch ganz viele Punkte. Sehe, ich bin Vorletzter in der Liga. Der Letzte halt ganz weit abgeschlagen, aber
gut, ich sag dir eins,
so ist es halt.
Ich bin der Grund dafür, dass Harry Kane dieses Jahr nicht Torschützenkönig wird, weil ich nämlich endlich mein Team geholt habe.
Ja, der Zero macht das jetzt diese Saison, oder nicht?
Ich habe ihn nicht drin, das spricht schon mal dafür auf jeden Fall, ja.
Okay. Ich möchte die nächsten beiden Fragen von unterschiedlichen Hörern gerne in einer zusammenfassen. Hier wird zum Beispiel gefragt, warum gibt es unter Kovac einfach keinen attraktiven Fußball, egal wie gut die Spieler sind, die er zur Verfügung hat? Es gibt Gegenpressende Gegner, kein Aufbauspiel, gegen tiefstehende Gegner zu wenig vertikale Pässe und es ist alles zu langsam und gegen den Ball kein Pressing. Dann schreibt der Nächste, ich bin der Meinung, dass Schlotterbeck, sobald er zurück ist, das Puzzleteil wird, das dem BVB fehlt, um mehr Attraktivität ins Spiel zu bringen. Das Aufbau- und Diagonalspiel ist bisher noch mangelhaft und leitet gerne mal gefährliche Konter ein. Geht ihr damit?
Nee, nicht komplett auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel gestern, ich weiß nicht, wann die Frage geschrieben worden ist, ob vor oder nach dem Spiel, wenn man sich anguckt, was Fährmann gestern gespielt hat, dann finde ich es schwierig zu sagen, es sind zu wenig vertikale Pässe, weil der hat, ich glaube, über 20 vertikale Pässe gespielt, die angekommen sind beim Mitspieler. Ich meine, das grundsätzliche Problem, Spiel unter Kovac haben wir ja eben schon relativ ausführlich besprochen. Ich tue mich da immer sehr, sehr schwer mit. Ich habe es eben schon mal versucht zu skizzieren. Es gibt auch nicht den einen Grund, woran es liegt. Es stimmt, ich finde, ne, das haben wir ja auch eben schon gesagt. Ich finde, es ist objektiv natürlich weniger spektakulär als andere. Ich möchte aber wirklich, und das ist mir gerade zu Beginn der neuen Saison mit dem neuen Sportdirektor und so vielen Veränderungen im Sommer wichtig, erstmal abwarten, wie das jetzt in den nächsten Wochen aussieht, bevor man da irgendwie jetzt ein neues Urteil findet. Weil Niko Kovac ist jemand, da kann man jetzt zustimmen oder nicht, aber das ist seine feste Meinung, ist, dass ein Trainer immer nur so gut ist wie die Spieler, die er hat. Der nimmt dann auch gerne Vincent Kompany als Beispiel, der mit Burnley abgestiegen ist damals und jetzt als der Übertrainer bei Bayern gefeiert wird. Der hatte damals dieselben Ideen, aber nicht dieselben Spieler. Klar entwickelt er sich auch als Trainer weiter, dies, das, aber im Grunde ist da schon auch ein bisschen was dran. Und deswegen bin ich jetzt einfach sehr gespannt, wie sich Niko Kovac mit diesen neuen Spielern, die er jetzt hat, und den neuen Möglichkeiten, einfach in der Offensive vor allem, umstellt und wie sein Spiel umgestellt wird. Und das dauert einfach noch ein paar Wochen. Wie gesagt, ich finde so Elemente wie Fährmann gestern, wie Carrezza es schon angedeutet hat, wie auch Vaneri gestern angedeutet hat und andere, da will ich erstmal gucken, wie sich das so entwickelt. Und dann können wir da gerne in ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten nochmal drüber sprechen. Ob es immer noch so furchtbar oder mangelhaft war, glaube ich, das Wort, was jetzt gerade benutzt worden ist. Bin da gespannt.
Ja,
ich glaube es nicht.
Ja.
Ich glaube es nicht. Ja. Und die Schlotterbeck-Frage zu beantworten, ja, das wird ein zusätzliches Element. Das war ja, letztes Jahr gab es ja eine ähnliche Situation. Da war er ja auch verletzt, kam dann wieder. Und dann gab es plötzlich diesen Standardspielzug. Ich glaube, die in der Rückrunde haben, ich weiß nicht, wie viele Tore so gefallen sind. Niko Schlotterbeck, Diagonalpass auf Jonas Riasson, Flanke rein, Tor. Ja, also Daniel Svensson, der Niko Schlotterbeck gespielt hat, der musste sich ja da links irgendwie geghostet fühlen, fast schon, weil der Schlotterbeck ja jeden Ball diagonal spielt inzwischen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes zusätzliches Element. Einfach weil im modernen Fußball geht der Trend ja immer mehr dahin, dass viel Richtung Ball passiert, ne? Also der Gegner verlagert ballseitig, wenn die andere Mannschaft den Ball hat, der Gegner inzwischen verlagert ja auch durch diese Manndeckung noch weiter nach vorne in Richtung Ball. Und wenn man dann einen Spieler hat, der sehr einen präzisen Diagonalball spielen kann, eine präzise Verlagerung spielen kann, ist das, glaube ich, ein ganz cooles Element, weil man da schnell Raum gewinnen kann. Und das hat letztes Jahr sehr oft funktioniert. Und ich glaube, dass Niko Kovac sich auch sehr freuen wird, wenn er dieses Element wieder hat. Ich meine, er steht ja nicht umsonst auch immer Linksfüßer auf diese linke Innenverteidigerposition, ne? Selbst wenn es dann gelernter Außenverteidiger ist, wie es bei Ben Zebaini und bei Svensson war. Das ist dem schon sehr wichtig für den Spielaufbau und ich glaube, das wird ein zusätzliches Element werden, was richtig wichtig wird noch im Laufe der Saison.
Das glaube ich auch und das ist natürlich ein anderes Level. Wenn jetzt Svensson da spielt in der Innenverteidigung oder Niko Schlotterbeck spielerisch, ich will nicht sagen, liegen da Welten dazwischen, aber vielleicht kann man es tatsächlich so ausdrücken. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Und
mit Ball ist Niko Schlotterbeck ja einer der Top 5 besten Innenverteidiger der Welt. Gegen Ball kann man drüber streiten, mit Ball hundertprozentig.
Oh, Top 5, das ist aber schon mal eine Ansage hier.
Mit Ball, ja, hundertprozentig.
Ja, ich finde, er hat ja nicht nur diesen Diagonalpass, sondern wann war das, glaube ich, im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain, wo er Niklas Füllkrug steil geschickt hat, der dann das Tor geschossen hat zum Hinspielsieg. Das passte dann auch, ja. Also es ist nicht nur diese eine Aktion, sondern er hat ein sehr gutes Gefühl für das Spiel mit dem Ball am Fuß, genauso wie du das sagst. Dann kommen wir nochmal zu einer anderen Geschichte und zwar wir haben ja eben schon über Fabio Silva gesprochen und du hast ja gesagt, er hat das Problem, dass er auch ein sehr guter Spieler von der Bank ist. Und deswegen fragt Ruven, passt ein bisschen gut dazu, was glaubst du, wie viele Spiele von Beginn an wird Fabio Silva in dieser Saison machen? Beziehen wir das jetzt nur mal auf die restlichen 30 Spiele in der Bundesliga?
Boah.
32, Entschuldigung.
Genau, wollte gerade sagen, 32.
Also, schon wieder, was ist hier los hier bei mir?
Ja. Ich sag mal 16. Und zwar, also die Hälfte, ne? Um's nochmal.
Ja, vielen Dank, dass du mir das jetzt nochmal genauer erklärt hast. Das ist, bei mir hilft das weiter an der einen oder anderen Stelle.
Ich dachte mir das nämlich. Ich glaube, dass diese Doppelspitzenoption gerade richtig heiß ist. Einfach, weil das so gut funktioniert hat jetzt in den Spielen, die wir gesehen haben. Und ich glaube auch, dass in der Bundesliga so viele Mannschaften tief stehen werden gegen Dortmund, dass da immer ein Offensiver mehr helfen kann und das auch gemacht wird. Und dann entsprechend sogar beide spielen. Und ich glaube auch, dass er ab und zu mal statt Guirassy spielen wird. Wobei Ciro Guirassy ein Stürmer ist, der immer spielen möchte, weil er auch immer treffen möchte. Also der
ist auch immer fit.
Sehr, sehr ungern aus. Ja, der ist auch immer fit, genau. Lässt sich sehr ungern auswechseln oder nicht aufstellen. Aber diese Doppelspitzenoption hat ihm, glaube ich, da sehr nach vorne gebracht gerade. Und deswegen sage ich mal so, die runde Hälfte wird er schon schaffen und dann wird er auch von der Bank kommen. Und ich glaube, das ist jetzt die andere Prognose, er wird aber wahrscheinlich 3 oder 4 Mal so viele Tore machen wie vergangene Saison.
Mhm. Ja gut, ich sag mal so, das ist auch nicht so schwer.
3 oder 4, sagen wir mal, er wird doppelt so viele Scorer-Punkte sammeln wie vergangene Saison.
Mhm. Okay, ja. Ich glaube, wenn er das tut, dann war das eine ordentliche Saison von Fabio Silva. Und wenn er sich dann in dem Jahr danach nochmal weiterentwickelt, dann hat man einen sehr guten Spieler bekommen. Ja,
ja, ich meine, Guirassy ist ja jetzt auch schon 30 oder 31, glaube ich. Das heißt, der wird auch nicht mehr ewig auf dem Niveau weiterspielen können. Und wenn man dann quasi den Ersatz, auch wenn es ein anderer Spielertyp ist, schon im Kader hat oder eine Option, eine andere Option für die Position, dann bist du schon mal ganz gut. Im Zweifel geht er halt irgendwann für viel Geld.
Mhm. Ja. Das wäre der Klassiker. Jetzt habe ich eine interessante Frage. Und zwar, wenn man sich die nächsten 8 Spiele anschaut, könnte der BVB durchaus eine echte Siegesserie starten und sich in einen richtigen Rausch spielen. Für mich ist dabei das Auswärtsspiel in Stuttgart der Knackpunkt. Seht ihr das ähnlich? Und wie entscheidend ist dieses Spiel oder so eine mögliche Siegesserie für die kommenden Wochen, bevor es dann zu den großen Teams wie den Bayern und Arsenal geht?
Ja, ich finde, das Auftaktprogramm ist dafür geeignet, da richtig reinzustarten. Ich meine, Hoffenheim war auch schon ein schweres Auswärtsspiel. Das darf man nicht unterschätzen. Und da, auch wenn sie dann in den vergangenen Jahren, letzte Saison ausgenommen, in den vergangenen Jahren immer ganz gut aussahen. Stuttgart, boah, da gab es ja eine Zeit lang immer richtig einen drauf. Allein in einer Saison, glaube ich, zweimal was 5-1, 5-0 oder so. Ne? Sowas in der Art. Letzte Saison haben sie da 2-0 gewonnen, hätten aber eigentlich nicht gewinnen dürfen. Das war dieses Spiel, wo sie, glaube ich, danach den ersten Torschuss hatten. Also das ist richtig schwierig. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so richtig Sportjournalisten-Fundgrube, aber das ist so ein richtiger Härtetest dann beim VfB. Letztes Spiel vor der langen Länderspielpause. Der Härtetest, der sogenannte, genau. Und wenn sie da bestehen, Paderborn natürlich vorher nicht ausgeklammert, aber deutlich einfacher. Wenn sie da bestehen, dann vielleicht sogar gewinnen, dann mit mindestens 2 Punkten Vorsprung auf die Bayern in Länderspielpause gehen. Das gibt, glaube ich, ganz ordentlichen Rückenwind. Vor allem dann auch in dem Wissen, was wir jetzt eben schon ein paar Mal besprochen haben, dass sie ja auch noch gar nicht am Leistungslimit sind, sondern tatsächlich in den Spielen ja immer so zwischen 30 und 45 Minuten eigentlich nur gut und druckreich gespielt haben. Also das ist ja dann, jetzt wird man sagen, das ist aber nicht gut, dass sie das nicht mehr 90 Minuten zeigen, aber in dem Wissen, dass da quasi noch Steigerungspotenzial ist und man trotzdem das Maximum oder fast das Maximum mal Punkten mitgenommen haben, ist es für eine Mannschaft auch ein ganz gutes Zeichen. Deswegen, ja, Siegesserie könnte ich mir auch vorstellen, dass sie schwer zu besiegen sind. Das wissen wir ja unter Kovac eh. Also verlieren passiert ja eh relativ selten. Und ja, ich glaube, da wird sich keiner gegen wehren aus Dortmund, oder?
Nein, das, also auf gar keinen Fall. Für alle, die nicht wissen, was jetzt nach Paderborn und Stuttgart passiert. Zu Hause gegen Werder Bremen, bei Bodo Glimt, bei Union Berlin, bei Sabah. Das sind natürlich dann auch ich sag mal, mindestens 2 unangenehme Reisen. Berlin ist jetzt nicht so weit entfernt. Ne?
Eine Woche ist das
ja,
vor allem.
Ja. Dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Dann gibt's das DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen. Das ist alles bis auf international natürlich noch nicht final terminiert. Ja, kann passieren. Ich glaube, da muss aber vieles optimal laufen, denn bei Bodo Glimt, das ist sehr, sehr unangenehm.
Mhm. Ja, da freue ich mich übrigens sehr drauf. Da werde ich auch hinreisen. Richtig gutes Spiel, richtig gute Paarung. Ich weiß, das ist für Fans undankbar, aufgrund des Reisewegs und des kleinen Stadions. Ich freue mich trotzdem sehr über das Los, einfach weil Norwegen cool, Polarzone, ja. Richtig cool. Auch mal ein Gegner, der wirklich wahrscheinlich nicht so oft vorkommen wird. Also da freue ich mich auf erstmal auf die Reise und aber dann auch auf das Spiel, weil ich meine, letztes Jahr wurde Glimt, ich habe die gesehen, da waren wir gerade mit Dortmund in Bergamo, wie sie Inter Mailand rausgeschmissen haben. Die sind schon gut. Und wie du sagst, ne, das klingt jetzt auf dem Papier einfacher, als es dann wahrscheinlich in Wirklichkeit ist. Aber also ich bin mir wirklich auch relativ sicher, das ist Dortmund unter Kovac ist wahnsinnig schwer zu schlagen, wahnsinnig schwer zu besiegen. Wenn es um was geht, ne? Ende vergangener Saison gab es da ein paar Ausrutscher in der Bundesliga, aber da war die Saison eigentlich schon gelaufen. Und das ist eine Qualität, die wird denen extrem weiterhelfen. Und wenn sie das kombinieren mit vielen Siegen und dann auch gerne mit mal Siegen gegen große Mannschaften, was ja vergangene Saison dann vielleicht noch das Problem war, warum es nicht für ganz oben gereicht hat, dann sehe ich die bis zum Spitzenspiel in München Ende Oktober mindestens mal auf Augenhöhe, ja.
2 Sachen habe ich noch. Das eine ist, Maxi Bayer ist und bleibt für mich kein Schienenspieler. Könnte rechts vielleicht funktionieren, weil er Rechtsfuß ist. Links gefällt mir das nicht.
Das ist also These, auf die ich jetzt antworten soll?
Ja, ist wieder so eine, das ist aber meine eigene diesmal. Ne?
Ah, okay, ja, nicht schlecht. Ich finde den gut. Ich finde den besser als Offensivspieler. Und zwar aus dem Grund, aus dem wir eben darüber gesprochen haben, der ist technisch manchmal sehr unsauber. Das finde ich auf der Position, da auf der Zehne, wenn man es nennen möchte, wo er dann sonst spielen würde, schwieriger als auf der Schiene. Das ist ein Tier, was Laufwege angeht. Also der ist ja wirklich erstens schnell und zweitens viel unterwegs, diszipliniert, super defensiv, sehr diszipliniert und so. Und vor allem ist er am stärksten, wenn der Raum vor sich hat, weil er dann seine Schnelligkeit ausspielen kann. Und das hat er auf der Außenbahn viel eher als im Zentrum, gerade gegen tiefstehende Gegner. Und deswegen finde ich das gerade eine ganz reizvolle Idee. Ob der dauerhaft da spielt, das weiß ich nicht. Also ob der das sollte, das weiß ich nicht so richtig. Aber jetzt für gerade finde ich das irgendwie, ehrlicherweise, gerade gegen defensive Gegner sehr interessant.
Okay.
Jetzt muss ich auch überlegen, ob ich das, du hast gerade die Außenbahn ganz gerade, du hast ja gesagt, auf der einen Außenbahn wird er dir besser gefallen als auf der anderen. Ne? Das hast du links besser als rechts oder andersrum?
Nein, rechts besser als links, weil er Rechtsfuß ist, damit er dann auch mal direkt reinflanken kann. Weil du hast bei der Situation, gestern gab es das, glaube ich, 2 oder 3 Mal, wo du das Gefühl hast, okay, er will dann eigentlich reinflanken, aber er kann es nicht, weil sein linker Fuß nicht gut genug ist.
Ja, das könnte, glaube ich, auch ein generelles Spielaufbauproblem bei Borussia Dortmund werden, dass sie jetzt oft mit den quasi falschen Füßen auf der jeweiligen Außenbahn gespielt haben. Ne? Also das bewirkt ja, wenn man mit dem Linksfuß auf der rechten Seite spielt, so wie es Carrezza zum Beispiel tat, wo sie es, wie sie es am Anfang der Saison mit den Außenverteidigern mal ausprobiert haben, führt ja dazu, dass alle in die Mitte ziehen wollen, weil alle den Ball auf ihrem starken Fuß haben wollen und dann Richtung Tor gehen. Und keiner, ich meine, von der Grundlinie flankt der in Dortmund ja fast eh niemand, aber dass dann auch viel weniger Flanken aus dem Halbfeld reinkommen. Das sehe ich noch nicht so, weil ich glaube, das wird dieses Spiel von Borussia Dortmund noch mehr ins Zentrum verlagern, als es ohnehin schon ist, weil sie ja ohne Offensive außen spielen. Aber grundsätzlich Bayer Außenbahn finde ich interessant.
Okay, dann geht unsere Meinung da ein klein bisschen auseinander. Kennst du es übrigens noch? Das ist jetzt einige Jahre her. Über 2 Jahrzehnte, da hat mich in Italien ein Freund besucht. Da haben wir uns so ein bisschen hochgeschaukelt mit Synonymen. Weil mir ist eben ein fantastisches Synonym eingefallen, was man ständig auch irgendwo lesen kann in den Medien, für Härtetest. Welches Synonym fällt dir ein?
Standortbestimmung.
Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich habe mich für den Prüfstein entschieden.
Ja, der Prüfstein. Ja, deutsche Sprache ist manchmal sehr, sehr spannend, was ihre Metaphern angeht. Ne? Ich bin ja großer Fan der deutschen Sprache und ich benutze sie unheimlich gerne.
Ja.
Aber manchmal ist sie auch ein Prüfstein.
Ja, ist ein Prüfstein. Ja, für alle, die sie lernen wollen, auf jeden Fall. Patrick, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und ich habe jetzt auch gesehen, warum ich mich selber höre. Aus irgendeinem Grund hat die Software hier die Echo-Unterdrückung nicht eingeschaltet. Deswegen war es von meiner Seite manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Ich habe ein bisschen langsamer gesprochen. Ich musste mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ist aber auch egal. Ich hoffe, dass es hinterher in der Aufnahme kein Problem ist. Das ist das Entscheidende. Ansonsten hoffe ich, dass es dir Spaß gemacht hat. Wir haben ja schon mitbekommen, du bist nach Norwegen auf jeden Fall mit im Flieger. Aserbaidschan machst du auch?
Nee, sehr ärgerlich, hätte ich auch gerne gemacht, fällt aber leider in die Herbstferien. Das war quasi die einzige Terminierung, die nicht hätte sein dürfen und die ist es natürlich geworden von 8 Spielen. Ist natürlich auch ein Jammern auf hohem Niveau, aber nee, da leider nicht, hätte ich auch gerne gemacht, aber da steht dann der Familienurlaub da drüber.
Ja, das soll er auch. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison...
Wenn ich bis dahin noch zur Familie gehöre und nicht den Vorschlag gemacht habe.
Ja, du kannst ja deine Kinder vorschicken, das ist ja kein Problem.
Sonst fahre ich privat hin. Ja,
ja, sehr gut, genau so. Der ist ja auch billig und Karten kriegst du auch, das Stadion ist ja groß genug, sollte kein Problem sein. Ansonsten hoffe ich, dass wir in dieser Saison nochmal miteinander sprechen werden. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht an euch da draußen. Natürlich gibt's auch nächste Woche eine neue Sendung. Und schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de, bei Instagram auch sehr, sehr gerne. Und ja, dann sehen wir und hören wir uns. Bis dann. Ciao.
Tschüss.